2. Korinther 6 dürfen wir heute beginnen. Ja, der Titel dieses Abschnittes, der ist eigentlich, wird einem rasch klar, wenn man das liest. Man könnte zusammenfassen: die Auswirkungen der Gnade Gottes. Wir werden sehen in diesem Abschnitt, wie sehr die Gnade Gottes ein Leben verändern kann. Was aus einem Leben wird, das eben diese Gnade empfangen hat und diese Gnade wirken lässt im Leben, diesen Weg geht, der Selbstverleugnung und des eigenen Kreuzes auf sich nehmen. Sehr eindrücklich auch, wie das passt zu unserem Monatsvers. Ich lese die Verse, Kapitel 6, Verse 1 bis 13. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir oder erweisen wir uns als Diener Gottes. In viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht Getötete, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Unser Mund ist euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Auswirkungen der Gnade Gottes, die wir hier so eindrücklich gelesen haben, diesen Versen 4 bis 10. Was kann Gott aus einem menschlichen, ehemals sündigen, verdorbenen Leben machen? Auf der anderen Seite merken wir hier, wie Paulus sein Anliegen weiterführt, nämlich dasjenige, den Korinthern aufzuzeigen, wie sich ein wahrer Diener Gottes verhaltet. Wie ist denn ein echter Diener Gottes zu erkennen und zu unterscheiden von den unechten Dienern, die Gott nur äußerlich dienen und nicht mit einem ungeteilten Herzen? Kapitel 5, Vers 12 haben wir das ja gelesen. Wir empfehlen uns nicht nochmals euch selbst gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Und Paulus möchte den Korinthern erklären, wie sie unterscheiden können von denen, die nur einen äußeren Schein von Gottesfurcht haben, wie wir das im 2. Timotheus 3 lesen. Einen äußeren Schein von Gottesfurcht. Das Wort dort, Eusebeia, heißt eigentlich der wahren Gottesverehrung. Wir könnten auch sagen, der echten Nachfolge. Es gibt so viele Menschen, die haben nur einen äußeren Schein, dass sie Nachfolger sind. Aber die Kraft davon verleugnen sie, steht dann weiter im 2. Timotheus. Was ist die Kraft der echten Jesu-Nachfolge? Es ist das Streben nach Gehorsam, nach Heiligung, nach Absonderung von aller Gottlosigkeit und weltlichen Begierden, wie uns das 2. Timotheus 11 und 12 lehrt. Das ist die Kraft der wahren Gottesfurcht oder der wahren Nachfolge. Und er möchte, dass die Korinther unterscheiden können, ihn von den betrügerischen Arbeiten, die sich nur als Botschafter oder als Apostel des Christus, wie formuliert er das im Kapitel 11, verkleiden. Sie verkleiden sich als Apostel Jesu Christi. Aber eigentlich sind sie Diener Satans. Ist ja nicht erstaunlich, schreibt er weiter. Satan selber kommt ja nicht gehörend daher, sondern als Engel des Lichts zu uns Christen. Als Engel des Lichts. Im Licht kommt er daher. Und nicht weiter erstaunlich, schreibt Paulus, dass auch seine Diener sich als Apostel oder als Botschafter Christi verkleiden. Wir sehen also, wie oft, dass Paulus von dieser Tatsache der unechten Diener spricht. Und natürlich besonders hier im 2. Korintherbrief. Das ist ja ein Hauptgrund dieses Briefes. Auf den ersten Blick, um sich zu verteidigen, weil die Korinther immer mehr Skepsis gegen ihn hatten, weil sie aufgewiegelt wurden von diesen falschen Arbeiten, weil sie Verleumdungen hörten über Paulus. Aber es geht Paulus nicht in erster Linie darum. Es geht ihm darum, dass die von ihm so geliebten Korinther im Glauben fest werden und doch das Unterscheidungsvermögen entwickeln, um diese unechten Arbeiter, diese, die nur äußerlich Diener Christi sind, unterscheiden lernten zu den Echten. Darum geht es ihm. Und gleichzeitig ist das für uns eine herrliche Gelegenheit, von ihm zu hören, was macht denn die echten Diener Christi aus. Es ist so traurig, wenn wir darüber nachdenken, wie die heutige Christenheit angefüllt ist mit solchen Menschen, die Paulus da beschreibt, mit unechten, unbewährten, selbsternannten Dienern, die ihre eigenen Vorstellungen von Christus-Nachfolge verwirklichen wollen. Ihre eigenen Vorstellungen von Mission und Ausbreitung des Reiches Gottes, so genannt, wie heute so oft gesagt wird. Schon daran erkennen wir, dass etwas nicht echt ist. Nirgends werden wir aufgefordert, das Reich Gottes auszubreiten. Schon daran allein erkennt man, es stimmt etwas nicht. Er, ohne Zutun von Menschenhänden, wird sein Reich aufrichten. Eine ganz einfache Unterscheidungsmöglichkeit. Und die Menschen wissen es nicht mehr, weil sie die Bibel nicht mehr kennen. Die Christen. Aber eben Paulus verteidigt nicht nur seine eigene Echtheit, seine Bewährung als wahrer Knecht Jesu Christi, sondern Der ganze zweite Korintherbrief ist gleichzeitig auch eine Ermahnung an die Korinther und damit an uns, an alle Gläubigen, nämlich dem Herrn allein zu dienen. Nicht mehr den eigenen Begierden, dem eigenen Willen zu leben. Schlüsselvers dazu haben wir schon, sind wir schon begegnet, Kapitel 5, Vers 15. Christus ist deshalb gestorben, für alle gestorben, damit die, also diese alle, welche jetzt leben, könnten wir sagen, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist der Schlüsselvers zu diesem großen Thema im 2. Korinther. Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für ihn. Und um den Korinthern vor Augen zu führen, wie sich das auswirkt in einem Leben, wenn man nicht mehr für sich selbst lebt, wenn man wirklich Gottes Diener ist, darum lässt er sie so tief in sein persönlichstes Inneres hineinschauen. Der 2. Korintherbrief ist eindeutig der persönlichste Brief des Paulus. Weil er möchte, dass die Korinther das verstehen, anhand seines eigenen Vorbildes. Was für ein Mann, der sich selber nehmen kann, um zu zeigen, was die Gnade Gottes in einem Leben bewirken kann. Schon nur das ist sehr eindrücklich. Am Ende von Kapitel 5 haben wir das letzte Mal ja gesehen, da erklärt der Paulus die unfassbare Gnade Gottes. Wie Gott selber unsere Sünde auf sich genommen hat und an unserer Stelle wegen unserer Sünde gestorben ist. Vers 21. Und wie nun alles neu geworden ist durch die Wiedergeburt bzw. durch die Neuschöpfung. Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und er zeigt auf in diesem letzten Teil von Kapitel 5, wie nun diese unfassbare Liebe Christi ihn drängt. Wie er gedrängt wird von dieser Liebe, nicht mehr für sich selbst zu leben, eben, sondern für den, der für ihn gestorben ist. Verse 14 und 15. Da habe ich mich schon sehr gefragt, wie viel Eigenleben, wie viel Eigeninteressen habe ich noch? Nicht mehr für sich selbst leben, steht da. Wie sieht das bei mir aus? Wie viel Eigenleben ist noch vorhanden in meinem ganzen Wesen, in meinem ganzen Alltag? Und er erklärt weiter in diesem zweiten Teil, Kapitel 5, wie er nun nicht mehr Verfechter eigener Interessen ist. Der natürliche Mensch ist ein notorischer Verfechter der eigenen Interessen. Das ist immer das Oberste. Nein, wie er jetzt ein Botschafter für Christus wurde. Und ein Botschafter vertritt wahrhaftig nicht die eigenen Interessen. Der würde sofort abgesetzt. Wenn ein Botschafter plötzlich für sich wirken würde, dort wo er eingesetzt ist, und nicht für die Interessen desjenigen, den er vertritt. Er wurde Botschafter für Christus. Das tönt so hoch, so schön. Aber es bedeutet nichts anderes, als dass er qualifiziert sein muss dazu. Nämlich alle eigenen Interessen zurücklassen. Und nur noch die Interessen Christi zu vertreten. Und so erklärt er uns nun hier, wenn wir die letzten zwei Verse von Kapitel 5 noch dazu nehmen, ab Vers 20, erklärt er uns, wie ein echter Diener Gottes wirklich arbeitet. Wie ist seine Arbeitsweise, sein Auftrag? Wenn wir das noch einmal lesen, von Vers 20 an, Kapitel 5 bis 6, Vers 2. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Die Unterbrechungen in der Bibel durch die Kapitel oder durch die Abschnitte sind ja oft sehr hilfreich. Aber hier ist es eindeutig nicht hilfreich. Weil man meint, jetzt komme ein neues Thema. Es geht nahtlos über von Vers 20, 21 zu Kapitel 1, zum Kapitel 6 dann. Das ist hier ganz wichtig. Weil eben Paulus erklärt den Korinther seine Arbeitsweise als echter Diener Gottes. Das ist erstens den ungläubigen Menschen gegenüber ist er ein Botschafter, ein Gesandter für Christus, so dass Gott durch ihn ermahnt, Gott selbst durch ihn, den Botschafter, ermahnt die Menschen. Und so dass Christus selbst wieder durch ihn, Paulus, die Menschen bittet, lasst euch versöhnen mit Gott, lasst euch retten, empfangt die Gnade Gottes. Das ist die Arbeitsweise, das ist die Predigt des Paulus für die Ungläubigen. Aber dann geht es weiter. Die Gläubigen, ermahnt er, die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen zu haben. Denn jetzt ist noch Gnadenzeit, sagt er. Jetzt ist noch angenehme Zeit, Tag des Heils. Und das ist die Arbeitsweise, der Auftrag eines jeden echten Diener Gottes, jedes Missionars, aber auch jedes Gläubigen in dieser Heilszeit des Endes, in dem wir uns befinden. Es wird ganz klar, dass Paulus nicht nur sich meint, sondern er ermahnt euch, steht hier, ich ermahne euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen zu haben. Wir alle sollen zu solchen Dienern Gottes werden, die die Ungläubigen im Namen Gottes rufen und bitten, Buße zu tun, sich versöhnen zu lassen und die ihre Mitgläubigen dazu ermutigen, ermahnen, auffordern, Gottes Gnade nicht vergeblich empfangen zu haben. Ja, dieser eindrückliche Vers 1 da im Kapitel 6. Die Frage kann man schon stellen, richtet sich dieser Vers denn an Ungläubige, an die Ungläubigen von Vers 20, Kapitel 5, oder richtet er sich an die Gläubigen? Und ich erwähne das, weil es Bibelausleger gibt, die sagen, er spricht weiter zu den Ungläubigen. Ich ermahne euch, ihr Ungläubigen, die noch nicht versöhnt seid mit Gott, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Und wir wollen das biblisch untersuchen, weil das ist ein Riesenunterschied. Geht das an Gläubige oder an Ungläubige? Oder kann man als Gläubiger die Gnade Gottes vergeblich empfangen? Das ist ja die Frage, die man damit beantworten würde. je nachdem, an wen es geht. Und ich möchte zeigen, dass es viele biblische Argumente gibt, warum sich dieser Vers an Gläubige richtet, an uns richtet. Der erste Punkt ist, für die Ungläubigen ist Paulus Botschafter für Christi. Botschafter an Christi statt, der eben im Namen Gottes ermahnt und bittet, sich versöhnen zu lassen. Für die Ungläubigen ist er Botschafter für Christus. Für die Gläubigen ist er Mitarbeiter. Mitarbeiter. Und Mitarbeiter würde er sich sicher nicht nennen, wenn er Ungläubige anspricht. Derjenige, der mit ihnen zusammenarbeitet. Syn ergos, wortwörtlich Mitarbeiter. Als wortwörtlich aus dem Griechischen übersetzt, wir, die Mitarbeitenden, ermahnen auch euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Die Korinther und er, sie waren Mitarbeiter in der Sache Gottes. Gemeinsam wollten sie ja Gott dienen. Das schon nur dieser Punkt macht eigentlich von Anfang an klar, wer hier angesprochen wird. Aber es geht noch weiter. Auch die Formulierung hier, wir ermahnen euch auch. Oder man könnte auch übersetzen, wir ermahnen auch euch. Nicht nur die Ungläubigen brauchen die Ermahnung zur Versöhnung mit Gott. Das ist ja eben eine Fortführung von Vers 20, Kapitel 5. Nicht nur die Ungläubigen brauchen eine Ermahnung, sich mit Gott versöhnen zu lassen, seine Gnade anzunehmen, zu empfangen. Auch wir Gläubige brauchen die Ermahnung, diese Gnade nicht einfach nur für uns selbst empfangen zu haben, sondern die Gnade auch wirken zu lassen in unserem Leben, Frucht bringen zu lassen, dass sie Auswirkungen hat in unserem Leben. Diese Tatsache ist eine klare Lehre des Neuen Testamentes. Nämlich, dass wir nicht errettet worden sind, einfach um in den Himmel zu kommen und dann entspannt und ohne Angst vor dem Tod unser eigenes Leben weiterzuleben. Uns unsere Wünsche zu erfüllen, unsere eigenen Pläne für unser Leben zu Ende zu führen. Nein, das ist nicht die Lehre des Neuen Testamentes. Oder wie steht es in Galater 2, Vers 20? Christus ist für uns gestorben, damit wir nicht mehr selber sterben müssen und jetzt weiter in Ruhe und Zuversicht und angstfrei unser Leben leben können. Nein, es ist ganz anders formuliert. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Trotzdem lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und dann geht es ja noch weiter, dieser wichtige zweite Teil des Verses. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Der genau gleiche Gedanke, wie wir in Kapitel 5, 15 haben. Nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für mich gestorben und auferstanden ist. Übrigens hat Paulus schon einmal an die Korinther genau den gleichen Gedanken formuliert, wie da Vers Kapitel 6, 1, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Und er hat es hat sich selber als Beispiel hingestellt, wie das aussieht, die Gnade vergeblich oder eben nicht vergeblich zu empfangen. Wenn wir zurückblättern, 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich was ich bin. Durch Gottes Gnade. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir mit Erstaunen das Leben des Paulus studieren. Und hier gibt er uns die Erklärung. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern, was hat sie für Auswirkungen gehabt? Sondern, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die Gnade Gottes hat immer Auswirkungen, wenn wir ihr den Raum geben. Die Auswirkung, dass wir gerettet sind, vom Reich Satans ins Reich Christi versetzt, ewiges Leben bekommen haben, das ist nur der allererste Schritt. Das ist nur der allererste Anfang der Wirkungen der Gnade Gottes in unserem Leben. Und was nachher weiter passiert, die weiteren Auswirkungen, die haben wir ja schon gelesen, 2. Korinther 6, am Beispiel des Lebens des Paulus. Also hier ein weiteres Kriterium, weiterer Beweis, dass dieser Vers sich an Gläubige richtet. Er selber sagt es von sich, ich kann die Gnade Gottes als Gläubiger empfangen, vergeblich oder nicht vergeblich. Und dann hat es noch weitere Punkte. Ein weiterer Punkt ist die griechische, die grammatikalische Formulierung von diesem Ausdruck, die Gnade Gottes empfangen. Die ist etwas unglücklich wiedergegeben in der Schlachterübersetzung. Denn die Art und Weise, wie das grammatikalisch formuliert ist, macht ganz klar, dass Gläubige gemeint sind, aufgrund der Zeit und der Verbform von diesem Verb empfangen. Es steht nämlich im Aorist, und der Aorist ist ja so eine spezielle griechische Zeitform, die fast keine andere Sprache hat. Es ist eindeutig eine Zeitform der Vergangenheit. Und zwar beschreibt es eine Handlung in der Vergangenheit, die vollkommen ist, die abgeschlossen ist, die etwas Grundsätzliches bewirkt hat. Das ist die Idee des Aoristes. Also würde man schon viel besser übersetzen, auch euch ermahnen wir, die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht sind einige Bibelübersetzer, die das so haben, die Zwingli-Bibel zum Beispiel übersetzt es klar in der Vergangenheit. Das würde besser passen, die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen zu haben. Und dann steht dieses Verb nicht nur im Aorist, es steht noch in der, und auch das wieder haben wir nicht in unserer Sprache, in der Mittelform. Wir haben ja aktiv und passiv. Eine Tätigkeit kann aktiv oder passiv sein. Ich schlage oder ich werde geschlagen. Und das Griechische kennt noch eine Mittelform dazwischen, die man am besten eigentlich rückbezüglich übersetzt. Zum Beispiel waschen, sich waschen. Die Idee dieser Mittelform ist, dass der Handelnde etwas tut, was ihm zugute kommt. Zu seinem eigenen Vorteil, zu seinen Gunsten, zu seinem Benefit. Wenn ich wasche, ist das gut. Wenn ich mich selber wasche, habe ich einen Vorteil davon. Ich bin wieder sauber. Und genauso ist dieses Verb hier in dieser Form gebraucht. Wir könnten also übersetzen, ich ermahne euch, die Gnade Gottes nicht einfach nur für euch selbst empfangen zu haben. Und jetzt merken wir unzweideutig, dass er nicht die Ungläubigen meint, sondern dass er tatsächlich von den Gläubigen spricht. Dass wir doch die Gnade Gottes nicht einfach nur so für uns, eben, dass wir gerade gerettet sind und in den Himmel kommen. Das ist eine tiefe Lehre des Neuen Testamentes. Das ist nie die Absicht der Gnade Gottes. Dann geht es weiter. Auch der Kontext vom zitierten Vers 2 spricht dafür, dass hier Diener Gottes gemeint sind, die die Gnade nicht nur für sich selbst empfangen haben sollten. Das ist dieses herrliche Zitat aus Jesaja 49. Ich lese noch einmal Vers 2 von 2. Korinther 6. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Zeit, wo er hört und wo er hilft, will uns das sagen. Aber schlagen wir doch das Kapitel 49 von Jesaja auf. Es ist so oder so ein wunderbares Kapitel über unseren Messias, Herrn und Heiland, Jesus Christus. In diesem Kapitel wird er, der Messias, gezeigt oder offenbar gemacht als Mensch und Knecht Gottes auf dieser Erde. Die Überschrift dazu ist ja auch in der Schlachterbibel: Der Messias offenbart sich als der Knecht des Herrn. Und dann hören wir ihn da sprechen, den Messias. Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker, in der Ferne. Wen spricht er denn an? Sein Volk Israel? Nein. Ganz im Gegensatz übrigens, nur als kurzer Verweis zum Beginn, wo auch der Herr, der Messias, spricht, im Kapitel 48. Dort spricht er nämlich genau sein Volk an. Hört dies, ihr vom Haus Jakob, die ihr mit dem Namen Israel, also Fürst Gottes, benannt und aus den Wassern Judas entsprungen seid. Und so weiter. Und dann ein zweiter Abschnitt, wo dieser Messias alle Menschen, die Heiden, uns anspricht. Hört auf mich, ihr Inseln, gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinem Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Wer spricht denn? Der Knecht Gottes spricht. Und war der Herr Jesus, als er noch beim Vater war, in der Herrlichkeit, war er Knecht Gottes? Nein. War der Herr Jesus im Alten Testament, als er als Engel auf die Erde kam, mit Abraham sprach und so weiter? Diese Gotteserscheinung auf der Erde, durch Jesus Christus, war er damals schon Knecht Gottes? Nein. Wann wurde der Herr Jesus Knecht Gottes und Menschensohn? Eben im Moment, als er Mensch wurde. Als er von seiner Mutter empfangen wurde, als Mensch. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen, als Knecht Gottes. Und Vers 2, denn er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Es muss der Herr Jesus sein, von dem hier gesprochen wird. Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt. Gemeint ist der Köcher des Vaters im Himmel. Und er sprach zu mir, Gott sprach zu ihm, du bist mein Knecht. Du bist Israel, oder gemeint ist das wahre, der wahre Israel, der wahre Fürst Gottes. Es ist hier als Name des Messias gebraucht, Israel, durch den ich mich verherrliche. Und dann antwortet dieser Knecht Gottes, Vers 4. Ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Und jetzt schaut er wieder auf ihn, auf den Herrn, auf Gott. Doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Nur kurz dazwischen, wir sehen hier diese tiefe geistliche Wahrheit angedeutet, was es bedeutet, ein Knecht Gottes zu sein. Ein Knecht Gottes wird immer geprägt sein in seinem Knechtsein vom scheinbaren Misserfolg. Scheinbar war er ohne Erfolg. Er habe sich vergeblich abgemüht als Diener, als Knecht für Gott und seine Kraft umsonst verbraucht. Das ist zu unserem Vorbild geschrieben. Das war zum Vorbild Paulus geschrieben. Wie oft ist Paulus sicher getröstet worden durch dieses Kapitel 49, als er vom eigentlichen Knecht Gottes, dem Messias, las. Aber jetzt geht es weiter. Ja, was entstand denn aus diesem scheinbaren Misserfolg? Was tat Gott durch den Misserfolg in Anführungszeichen seines Messias unter seinem Volk, der am Kreuz geendet ist, als Schwerstverbrecher? Was tat Gott dadurch? Vers 5 und 6. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat. Ich lese weiter in Vers 6. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Das war das Resultat des sogenannten Misserfolges, der Verwerfung durch das eigene Volk des Messias. Und so zeigt er ihm jetzt im Vers 7 und 8, zeigt er seinem Knecht, diesem von jedermann Verachteten, dem Abscheu der Nationen, steht hier. Er zeigt ihm, was die Auswirkungen seines Gehorsams, seiner Hingabe an den Willen Gottes sein werden. Wenn wir das noch kurz lesen, so spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, jetzt ist wieder der Messias gemeint, zu dem von jeder Mann Verachteten, zu dem Abscheu der Nationen. Was stand über dem Haupt des Heilandes am Kreuz? In allen drei Weltsprachen. In Spott und Verachtung. Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Dieser ist der König der Juden. Man erkennt kaum mehr, dass es ein Mensch ist. Dieser ist der König der Juden. Könnt ihr euch den Spott vorstellen da drin? In allen drei Weltsprachen. Abscheu der Nationen. Aber Vers 8 kommt jetzt. So spricht der Herr, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Und ich will dich behüten und dich dem Volk zum Bund geben oder zum Bundesmittler, damit du dem Land wieder aufhilfst und die verwüsteten Erbteile wieder als Erdbesitz austeilst. Und so weiter. Damit du zu den Gefangenen sagst, geht hinaus. Zu denen in der Finsternis kommt hervor. Oder eben in Vers 6. Damit er zum Licht für die Heiden wird. Zum Heil bis an das Ende der Erde. Gott hat eingegriffen. Gott hat erhört und geholfen. im richtigen Zeitpunkt. Und er hat seinen Knecht erhört und erhöht. Und wir wissen, über alle Maßen erhöht. Diesen, der, wo es eine Zeit gab in seinem Leben, wo er sagte, ich habe mich vergeblich abgemüht. Und sonst war alles. Und Prophet Daniel schreibt, Kapitel 9, dort in diesem bekannten Vers 26, und es wird ein Heiliger ausgerottet werden. Und er wird am Schluss nichts haben. Es wird ihm nichts bleiben. Aber das war nicht das Ende. Hier geht es weiter. Vers 8 hier, Kapitel 49. Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört. Und eben erhöht auch. Gott hat Frucht gewirkt durch die Hingabe seines Knechtes. Und deshalb jetzt in unserem Kapitel wieder. 2. Korinther 6, Vers 2. Deshalb dieses Zitat aus dem Jesaja 49. Und es geht, wir wissen es jetzt untrüglich, es geht an den Knecht Gottes, diese Aussage. Es geht nicht an jemand Ungläubiges. Es geht an den Knecht Gottes. Und das Beispiel zeigt uns auch, wie das Neue Testament mit der Schrift umgeht, mit dem Alten Testament. Manchmal lesen wir solche Zitate im Neuen Testament aus dem Alten Testament und auf den ersten Blick scheint uns, es hat doch gar keinen so großen Zusammenhang mit dem Thema. Und es zeigt uns, wie auch das die Bibel selber nie ein Zitat aus dem Zusammenhang einfach nur nimmt, wie es immer im Kontext steht. Und das ist ein gutes Beispiel hier, diese Stelle, Jesaja 49, 8. Und es setzt plötzlich so eine enge Verbindung zum Knecht Gottes sein. Für mich war das wirklich ein Augenöffner, zu verstehen, wie eng die Aussagen des Neuen Testamentes, Knecht Gottes zu sein, Diener Christi zu sein, sein Leben nicht für sich selber zu leben, sondern für ihn, wie eng das verbunden ist mit dem Alten Testament, mit dem Vorbild für uns, mit dem Messias. Und es hat mich auch tief berührt zu sehen, wie der Geist Gottes einen Menschen aus Fleisch und Blut nimmt, um uns zu beweisen, vor Augen zu führen, was es für Auswirkungen hat, wenn ein Mensch, nicht der Messias, ein Mensch wie du und ich, die Gnade Gottes in ihrem Leben wirken lassen. Was das für Auswirkungen hat in diesem Diener Gottes, dem Paulus, den wir hier vorgestellt bekommen. Und so war Paulus, als er das schrieb, war er ganz durchdrungen von dieser echten Gottesfurcht. Ja, der Paulus fährt jetzt weiter und erklärt seinen Dienst als Diener Gottes. Dieser Dienst der Verwerfung. Es ist ein Dienst der Verwerfung. Es ist die gleiche Kategorie wie die des Messias. Jesaja 49. Ich hoffe, wir vergessen das Kapitel nicht so schnell. Der Messias hat gedient, in allem Gottes Willen getan. Und das Endresultat scheinbar war die Verwerfung. Und so ist auch der Weg des Paulus vom genau gleichen bestimmt. Und so ist auch dein Weg und mein Weg der Nachfolge. Wenn wir wirklich diesem Lamme nachfolgen werden, wollen, wird es davon bestimmt sein, von der Verwerfung. Aber es sind die Fußstapfen des Lammes. In den Augen dieser Welt ein völliger Misserfolg. Da bekommt mich ein komisches oder ein Gefühl, dass das etwas andeutet, wenn wir an die heutige Absicht der Christen denken, Die Christen wollen heute Anerkennung, Anerkennung, Anerkennung von der Welt. Das ist das höchste Ziel. Endlich raus aus diesem frommen Ghetto. Anerkennung von der Welt. Es ist schon nur diese Absicht ist grundfalsch. Grundfalsch. In den Augen dieser Welt ist unser Weg ein völliges, eine Lächerlichkeit, ein Misserfolg. Und Paulus soll uns ein wahrhaftiges Vorbild sein, wie wir für unseren Herrn arbeiten und ihm dienen. Wir könnten als Einleitung bei Vers 3 dort sagen, oder für mich tönt es so, dass Paulus uns sagt, nehmt uns zum Vorbild, seht, wie wir arbeiten, wie wir dienen. Doppelpunkt. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 3. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Was für eine Aussage. In keiner Sache irgendeinen Anstoß geben. Das heißt, irgendeinen Anlass geben jemandem zu berechtigten Vorwürfen. Sei es durch die Welt oder durch andere Christen. Paulus kann von sich selber sagen, ich gebe niemandem Anlass zu einem berechtigten Vorwurf. In Bezug auf meinen Lebenswandel, auf meine Art und Weise, Gott zu dienen. Keinen Vorwurf, berechtigten Vorwurf zur Habsucht, zur Geldgier. Keinen berechtigten Vorwurf zum Egoismus, dass ich egoistisch handeln würde. Stellen wir uns das vor, für uns selber. Keinen Vorwurf zur Unreinheit oder Begehrlichkeit. Wäre möglich gewesen, den Paulus zu machen. Keine Möglichkeit, ihm Heuchelei vorzuwerfen. Keine Möglichkeit, ihm Eigenwilligkeit vorzuwerfen. Und vieles anderes bedeutet das, wenn hier steht, wir geben niemandem irgendeinen Anlass zu einem berechtigten Vorwurf. Wie sieht das bei mir aus? Wie sieht das bei mir aus? Ich kann nur sagen, o Herr, wie könnten wir dir dienen? Was könnten wir tun ohne deine Zusage hier aus Vers 2? Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört. Und am Tag des Heils dir geholfen. Uns, seinen Dienen. Er hilft, er hört. Und das hat Paulus gewusst. Und Paulus durfte wachsen darin, sodass er den Korinthern dies schreiben konnte. Ich gebe niemandem irgendeinen Anlass. Schon sehr eindrücklich, das Leben dieses Mannes. Der Grund ist, damit der Dienst nicht verlästert wird. Dass niemand berechtigterweise uns übel nachreden kann. Wir wissen, ein schlechtes Zeugnis, irgendein Skandal kann das Zeugnis Christi völlig zerstören. Kann so viel Schaden anrichten. Und auch wenn es beim Herrn immer Vergebung gibt für ein reuiges und bußfertiges Herz. Trotzdem werden berechtigte Vorwürfe dazu führen, dass der Dienst Wirkung und Frucht verliert. Und dann fährt er weiter. Wir geben keinen Anstoß, Vers 4, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Auch das ist wieder ebenso erstaunlich, diese Aussage. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Dieses griechische Wort kann man gerade so gut übersetzen, eben als sich erweisen oder beglaubigt sein. In allem sind wir beglaubigt durch unseren Wandel als Diener Gottes. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Das heißt, in jeder Situation handeln wir, wie ein echter Diener Gottes handelt oder redet oder denkt. Auch wieder, was für eine umfassende Aussage. Und Paulus hat es nicht nur so als Füllvers geschrieben. Er hat es so gemeint. Er konnte das tatsächlich so sagen. Er war so eben von dieser Gottesfurcht durchdrungen, von der er weiter oben schreibt. All sein Reden und Handeln sollte untadelig sein vor seinem Gott. Untadelig vor seinem Gott. Wenn man das liest, dann muss man sich schon fragen, wie konnte Paulus zu einem so vorbildlichen Diener Gottes werden? Wie ist das möglich? Und wir sehen dann in den weiteren Versen, eben durch viel Trübsal, durch Verfolgung, durch Schwierigkeiten, durch die Erziehung der Gnade Gottes. Nur dadurch war es möglich. Und das drückt ja auch eben dieser Titusvers so gut aus. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Sie erzieht uns. Sie, die Gnade Gottes, erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und alle weltliche Begierde verleugnen. Was für ein Erzieher, die Gnade Gottes. Wenn wir die Gnade Gottes als Erzieher, als Ausbildner haben dürfen in unserem Leben, dann wird sie uns dahin führen, wo sie Paulus hinführen konnte. An diesen Punkt, wo er ein derart eindrücklicher Diener Gottes war. Und das Wichtigste nennt er ja gleich zuerst hier. Was hat ihn so geprägt? Oder was ist das wahre Zeichen des Diener Gottes Seins? Viel standhaftes Ausharren. Das könnten wir als Überschrift über all diese Dinge, die er an aufzählt, schreiben. Das ist der Kernpunkt. Viel standhaftes Ausharren. Ausharren, griechisch wiederum, könnte man übersetzen, darunter bleiben. Geduld, Ausharren, darunter bleiben. Und ich kann euch sagen, das wäre ein sehr bereicherndes Bibelstudium. Schlagt mal alle Stellen nach, wo dieses Wort Ausharren, Hypomone, vorkommt. Ausharren, darunter bleiben. 32 Mal im Neuen Testament. Jede Stelle ist hoch eindrücklich. Also das war das Kernstück vom Geheimnis Paulus. Er hat ausgeharrt. Er ist darunter geblieben. Er hat sich fortwährend gebeugt vor dem Willen Gottes. Und er hat sich nicht ablenken und in die Irre führen lassen. Und so konnte er alles andere ertragen, wie da Verse 4 und 5 beschreiben. Ich denke, wir machen noch eben bis zum Vers 5 und fahren dann das nächste Mal weiter. Diese Verse beschreiben ja alle das physische und irgendwo auch das psychische Leiden um Christi willen, das Paulus durchgemacht hat. Und er hat alles in geduldigem Ausharren ertragen. In Bedrängnissen, schreibt er da, Drangsalen, Verfolgung, meint er damit. In Nöten, wie viele Nöte, tagtäglich sind auf Paulus eingestürzt. In Ängsten, also auch der vorbildlichste Diener Gottes wird immer wieder Ängste kennen. Wir haben manchmal ein falsches Bild was ein vorbildlicher Diener Gottes, wie es ihm geht. Hier haben wir ein ausgewogenes Bild bei Paulus. Er erlebt Bedrängnisse, Nöte, er erlebt Ängste. Und er hat Schläge erlebt. Wie viel körperliche Verfolgung hat er erlebt? Er war in Gefängnissen, in Unruhen, um seine Person, Aufstände wegen seiner Person, meint er. In Mühen, das heißt in großer Arbeit, die er bringen musste. Mit dem Wort Mühen ist Arbeit gemeint. Aber auch im Wachen. Wie oft hat er ganze Nächte durchwacht? Nicht, um irgendeinem Vergnügen nachzugehen oder einen Film zu schauen. Nein, in Wachen, vielleicht auf den Knien oder weil er wach gehalten wurde als Foltermethode. Können wir uns auch sehr gut vorstellen. Und dann im Fasten, hier in diesem Zusammenhang ist wahrscheinlich mit Fasten nicht willentliches Fasten gemeint, sondern effektiv Hunger, weil er nichts zu essen hatte oder bekommen hat. Also das ist ein erster Teil davon, wie das Leben eines echten Diener Gottes aussieht. Im Unterschied zu einem Leben eines unechten Dieners. Und wir werden sehen, es geht dann noch mit ganz anderen Kategorien weiter, bis dort zum Vers 10. Und in diesem Zusammenhang eben ermahnt Paulus die Korinther, dass sie doch ihn als Vorbild nehmen, dass sie Mitarbeiter werden, wahre Mitarbeiter mit ihm im Dienst für Gott. Nämlich, dass die Gnade Gottes in ihrem Leben nicht vergeblich empfangen wurde, sondern dass sie Frucht bringen darf. Und wir haben es vorher gelesen im Kapitel 15, er hat mehr gearbeitet als alle anderen, kann er sagen, von sich selber. Aber nicht er selbst eigentlich, sondern die Gnade Gottes. Auch für uns eine Zuversicht, eine Verheißung. Nicht ich muss das alles tun, was Paulus hier getan hat. Paulus hat es nämlich auch nicht selber getan, sondern die Gnade Gottes möchte in mir, in dir wirken. Mit deinem und meinem Leben möchte sie Frucht bringen für Gott. Sie wird es tun, die Gnade Gottes. Aber sie braucht unser Leben. Es geht nicht, indem ich für mich selber weiterlebe, sondern nur, indem ich mich selbst verleugne, mein Kreuz auf mich nehme und ihm nachfolge. Beachten wir, dass es dort nicht heißt, sein Kreuz. Viele denken an das Kreuz Jesu, wenn sie die Stelle lesen. Es steht, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und nicht das Kreuz des Herrn Jesus. Das können wir nicht tragen. Das hat er schon getragen. Aber er hat uns auch jedem persönlich ein Kreuz zugemessen, das die gleiche Aufgabe hatte wie bei ihm in seinem Leben. Die Verwerfung, der Weg ganz unten durch, der Weg ins Sterben hinein und nicht in die Selbstverwirklichung hinein. Der Weg in enger Abhängigkeit vom Vater, den Willen des Vaters zu tun. Das ist unser Kreuz. Und er hat schon alles vorbereitet. Die Werke, die wir tun sollen, eben das, unser Kreuz bedeutet das, die hat er schon vorbereitet. Gott hat sie schon bereit gemacht. Wir müssen nur hineinstehen und sie tun. Ihr seid sein Meisterwerk, geschaffen durch Christus Jesus, durch Gott zu den Werken, die er zuvor bereitet hat, wie das in Epheser 2,10 lesen. Ja, ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wieder einen neuen oder neu wieder den Aspekt von deiner Gnade haben dürfen sehen heute Morgen. Herr, es ist deine Gnade, dass wir dürfen Gottes Kind sein. Es ist deine Gnade, dass wir dürfen errettet, erlöst sein aus dem ewigen Verderben. Aber es ist auch deine Gnade, Herr, dass wir dürfen jetzt nicht mehr uns selber leben, nicht mehr dem Fürst von dieser Welt müssen dienen, sondern dürfen Diener Gottes sein. Jedes von uns, Herr, der von Neuem geboren ist, es ist niemand ausgenommen. Es gibt nicht einfach Profis oder Spezialisten, die sich zur Verfügung stellen, sondern jedes und jeder von uns ist gerufen zum Diener Gottes. Und danke, Herr, dass deine Gnade bewirkt in uns. Danke für deine Gnade, was sie schon bewirkt hat in unserem Leben. Oh Herr, ja, wenn ich Geschwister sehe, dann weiss ich, dass du schon so viel hast bewirkt an Gnade in diesen einzelnen Leben. Dir sei Lob und Dank, Herr. Und so bitten wir, dass du doch auch weiterfährst, Herr. Dass du die Hindernisse aufdeckst und aus dem Weg räumst. Zeigst, wo dass wir können, selber aufräumen, ausräumen aus unserem Leben. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern damit wir in allem die Wille tun und dir leben können. Danke, Herr Jesus, für deine grosse Gnade. Amen.